Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glaube macht Politik. Meistens haben wir in diesem Podcast ja Politiker und Publizisten zu Gast. Heute sprechen wir mit einem Wissenschaftler mit einem Spezialgebiet, das spätestens seit einem halben Jahr in aller Munde ist, und zwar künstliche Intelligenz. Zugeschaltet ist jetzt fast aus der Schweiz Professor Dr. Thilo Stadelmann von der ZHAW, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Und ich sage zu dir nicht Sie, sondern du, weil wir uns nämlich auch privat kennen. Wir haben sogar mal zusammen gewohnt.
Richtig, ich erinnere mich noch gut dran. War eine tolle Zeit, Nico.
Ja, so ist es. Genau, damals hast du dich auch schon mit Audioerkennung oder Spracherkennung beschäftigt in deiner Promotion. Heute hast du eine Professur in Zürich und so beschäftigt dich mit Intelligenz, künstlicher Intelligenz besser gesagt. Wie funktioniert das eigentlich? Was ist eine künstliche Intelligenz?
Da holen wir vielleicht einen ganz kleinen Moment weiter aus und überlegen, womit beschäftigt sich eigentlich dieses Fachgebiet, was sich irgendwann mal den Namen künstliche Intelligenz gegeben hat. Da geht es eigentlich darum, so war mal die Originaldefinition, komplexe Probleme mit dem Computer zu lösen. Man sieht schon, da fehlt irgendwie dieses Stichwort Intelligenz. Es ging eigentlich darum, Sachen mit dem Computer zu machen, die eigentlich der Mensch eben mit Hilfe seiner Intelligenz machen würde. Und man ist das angegangen, so ab den 1950er Jahren, mit Hilfe von einer ganzen Werkzeugkiste von unterschiedlichen Methoden, die einem vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht furchtbar intelligent vorkommen, mit denen man aber Probleme lösen könnte, die ansonsten bei Menschen Intelligenz brauchen. Nehmen wir zum Beispiel mal den großen Aufreger in den 90er Jahren. Auch da hat man schon gesagt, oh, das Thema ist jetzt in aller Munde. Da hat nämlich ein IBM-Computer den Schachweltmeister Garry Kasparov geschlagen. Und das war mit einem Verfahren, was einfach möglichst schnell alle Varianten durchprobiert hat. Also heute würde man sagen, das ist Brute Force.
Ist eigentlich gar nicht so intelligent, ne?
Ja, eben, könnte man meinen. Aber es löst ein Intelligenzproblem auf eine clevere Art und Weise, wo der Computer wirklich helfen kann. Und das ist auch heute weiterhin eine wichtige Technik in der KI. Diese schnelle Suche ist beispielsweise auch eine Zutat gewesen für dieses Spiel, was dann den Go-Weltmeister geschlagen hat vor wenigen Jahren, was auch wieder groß durch die Presse gegangen ist.
Ja.
Wenn wir heute über KI reden, reden wir aber meistens über das, was so in den letzten 10 Jahren passiert ist. Und da hat so ein Fach aus dieser Werkzeugkiste ganz viel Prominenz bekommen. Das ist das Fach, auf dem das Label draufsteht, maschinelles Lernen. Beim Machine Learning geht es darum, wenn ich mithilfe des Computers, ich sag mal, eine Vorhersage machen will, basierend auf irgendwelchen Daten. Das kann so eine ganz einfache Vorhersage sein, wie es geht ein Foto rein und ich will wissen, ist da drauf ein Kätzchen zu sehen. Ja. Eine Vorhersage, erkennen, was auf einem Bild drauf ist. Und es fällt mir schwer, jetzt sagen wir mal als Programmierer, genau aufzuschreiben, woran erkennt man denn ein Kätzchen? Also liegt das an den spitzen Ohren oder an dem Fell oder an den Schnurrhaaren oder an was denn? Und wie genau unterscheidet sich das jetzt vom Hündchen und so? Oder vom Tiger, genau, das ist ja vielleicht, also da wird's dann noch schwieriger, weil das ist ja auch irgendwie ein Kätzchen, aber ein anderes. Wenn ich das nicht mehr genau definieren kann mit Regeln, dann sagt die Methode des maschinellen Lernens, nun, hier ist eine ganze Menge von Bildern, Kätzchen und Nicht-Kätzchen, und Menschen haben jeweils dazu geschrieben, ob Kätzchen oder nicht. Und wir verwenden eine Machine Learning Methodik, die diesen Zusammenhang mit der Eingabe, dem Bild und der Ausgabe, Kätzchen, Nicht-Kätzchen, automatisch lernt. Das macht man mit ganz vielen verschiedenen Methoden, aber die am prominentesten geworden ist, gerade im Bildverarbeitungsbereich, sind sogenannte neuronale Netze. Das ist eine Klasse von Verfahren, die, jetzt können wir auf die Schulmathematik zurückgreifen, eine Funktion lernen kann. Eine Funktion vom Input auf den Output, also eigentlich den Zusammenhang lernen. Und das mehr oder weniger automatisch, wenn ich die Struktur dieser Funktion vorgebe. Und das hat sich als äußerst erfolgreich herausgestellt, so um das Jahr 2012 rum, so dass das erste Mal so an die weitere Öffentlichkeit trat. Und das ist auch das, was letztendlich immer noch hinter den neuesten Dingen wie ChatGPT steckt. Ein großes neuronales Netz, was aus ganz vielen Daten gelernt hat, eine konkrete Vorhersage zu machen. ChatGPT hat aus so ziemlich allen Texten, die der Mensch je im Internet eingetippt hat, gelernt, das nächste Wort gegeben den vorherigen Kontext mit möglichst hoher Präzision vorherzusagen, und so kann es Texte generieren. Und wie wahrscheinlich die meisten von uns ausprobiert haben, kann das sehr beeindruckend sein.
Bei ChatGPT ist ja das Besondere, dass die Sprache, der Umgang mit Sprache, also das finde ich auch wirklich absolut beeindruckend, gerade als jemand, der in dem Bereich arbeitet, so ganz bisschen könnte man Angst um seinen Job haben, aber dann auch wieder nicht, weil, also zumindest auf dem aktuellen Stand der Technik, aber das ist wirklich absolut beeindruckend, wenn man da in, keine Ahnung, einen 5000 Zeichen Text oder einen 4000 Zeichen Text reinstellt und sagt, formulier mir den um, sodass ein 8-jähriges Kind es versteht und innerhalb von 2 Sekunden kommt die Antwort. Und es ist wirklich sehr, sehr gut, also besser, fast kann man es eigentlich selbst nicht machen als Mensch. Also absolut beeindruckend. Aber maschinelles Lernen, das hört sich eigentlich ja nicht so revolutionär an im Sinne von, es ist eine absolut neue Methode, jetzt mit Computern umzugehen oder so. Also wenn man jetzt einfach nur sagt, vergleicht diese 100.000 Bilder von Kätzchen mit zum Beispiel anderen Tieren, Gegenständen und so, und dann klassifiziere die. Oder stelle ich mir das jetzt zu einfach vor?
Es ist tatsächlich technologisch nicht furchtbar neu. Also selbst die allerneuesten und jetzt auch die Zutaten, die ChatGPT zu dem machen, was es ist, die sind 2 bis 5 Jahre alt. Also überhaupt kein technologischer Durchbruch. Ich glaube, das, was dieses System und ähnliche Systeme, die ja seither doch auch schon weiter auf den Markt gekommen sind, ausmachen, ist, dass es plötzlich so nützlich ist. Das haben weder die Experten so schnell kommen sehen und ich glaube, die Öffentlichkeit noch viel weniger. Es ist eigentlich eine Nützlichkeitsrevolution, viel mehr als dass es eine technische ist. Die Technik und vor allem die Prinzipien, die abstrakten Prinzipien des maschinellen Lernens, die sind seit Jahrzehnten bekannt.
Okay. Und was ist jetzt der Unterschied? Die Leistungsfähigkeit der Computer?
Die Leistungsfähigkeit der Computer spielt eine Rolle. Wenn wir uns angucken, was steckt technologisch dahinter, dann ist das so auf der ersten Zwiebelschicht, und man kann da tiefer gehen, mit was für Verfahren implementiert man das, nennt sich das ein Large Language Model, ein großes Sprachmodell. Mhm. Das sind Modelle, an denen ja so seit der letzten Dekade gearbeitet wird. Systeme, die ganz viel Text verarbeiten auf eine Art und Weise, die wir autoregressiv nennen. Man gibt diesen Texten quasi, also man gibt ihnen zusammenhängenden Text, schiebt wie ein Kontextfenster da drüber und sagt immer, hey, nimm diese beispielsweise 500 Wörter und sag das nächste, sagen wir mal Wort. Technisch ist es Wortbestandteile, aber wir verlieren nicht viel, wenn wir sagen Wörter und dann versteht man es besser. Also sag aus dem Kontext der letzten paar hundert Wörter das nächste Wort voraus. Und dann schieben wir dieses Fenster eins weiter und sagen, nimm jetzt diesen Kontext, sag das nächste voraus. Und wenn dieses System das sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich auf sehr, sehr viel Text macht, dann lernt es, stellt sich heraus, die Statistik von Sprache sehr, sehr gut. Mhm. Und man hat festgestellt, dass wenn man das ganz extrem lange macht, also nehmen wir da, wir reden da durchaus von auf allem Text, der je digitalisiert wurde, plus, minus, mithilfe eines gesamten Rechenzentrums 1 Jahr lang. Also das ist viel, viel. Da geht Millionen von Dollars nur in den Strom, um dieses Training anzutreiben. Und dann haben wir noch nicht von der Anschaffung der Computer gesprochen und so.
Das geht nur für das, um das Lernen, ne?
Das ist nur für das Lernen, damit dieses System quasi diesen Zusammenhang, Kontext von Wörtern, Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes gut zustande bringt. Und wenn es das gut gelernt hat, mit dieser Größenordnung, sowohl in Zeit als auch Rechenleistung als auch Daten, dann stellt sich heraus, hat es tatsächlich qualitativ einen Sprung gemacht gegenüber kleineren Modellen dieser Art, die ja, die können schon irgendwie das nächste Wort voraussagen, aber bringen keinen zusammenhängenden Text hin. Und diese großen Sprachmodelle, da stellt sich dann auf einmal raus, die können Kontext berücksichtigen, die bringen Zusammenhang rein auf einer Ebene, wo es uns schwerfällt zu argumentieren, welche Art von Verständnis denn da noch fehlt. Es ist sicherlich eine ganz andere Art von Verständnis als Menschen haben. Es ist, ich glaube, tut der Sache nicht unrecht, wenn man sagt, es ist ein statistisches Verständnis. Aber man kann durchaus da weitergehen, auch philosophisch überlegen, okay, was fehlt denn, wenn ich ein statistisches Verständnis sehr, sehr gut gelernt habe?
Und wir kommen dann raus, was ist der Unterschied zum Menschen, der ja auch über Statistik eigentlich lernt, ne? Also, wenn ein Kind Sprache lernt, dann hört das Kind ja auch ein Laut oder ein Wort im Zusammenhang mit einem Ball oder so, dann hört er das Wort Ball und auf Englisch hört er Ball.
Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. In den letzten 3 Jahren ist mein Sohn 3-jährig geworden, also ja. Seither gibt sie.
Menschliche Intelligenz, ja.
Manchmal sowas gefragt, wenn ich ihm sage, was ist blau? Ich meine, das kann ich ihm ja nicht abstrakt erklären. Was ist blau? Nee. Ich zeige ihm also blaue Dinge. Ich zeige zum Himmel und sage blau. Ich zeige ins Wasser und sage blau. Ich zeige ihm die Kopfhörer von seinem...
Man kann ihm noch den RGB-Code geben, aber damit wird er wenig anfangen.
Nicht so hilfreich, oder? Das heißt,
0, ich gebe ihm wirklich Beispiele. 00255.
Irgendwie in diese Richtung. Ja, das klingt ganz korrekt. Genau. Ich erinnere mich an meine Prüfung, Grundlagen der irgendwas Informatik in Gießen. Ich zeige ihm also diese Beispiele und nach einer Weile nehmen seine Fehler ab und er weist mit großer Wahrscheinlichkeit auf Blau hin und hat wohl auch irgendwann ein abstraktes Verständnis entwickelt, aber ich habe ihm einfach Beispiele gezeigt. Mhm. Also auf irgendeine Art und Weise bedient sich auch der Mensch dieser Statistiken, der Korrelation von, mir werden Dinge gezeigt und ich höre immer wieder diesen Klang, Blau. Und dann kommt das zusammen. Also man könnte sogar so weit gehen, sagen, zu dem Grad, wie wir eine komplexe Sache wie menschliche Kommunikation als ein Zufallsprozess modellieren wollen oder können, zu dem Grad ist dieses statistische Verständnis alles, was ich hinkriegen kann. Mhm. Rein mathematisch gesprochen. Jetzt glauben wir wahrscheinlich daran, dass unsere Kommunikation nicht rein total zufällig ist, sondern da mehr dahinter steckt. Zu einem guten Teil hängt das wahrscheinlich auch damit zusammen, welchen Kontext faktorisiere ich rein. Also wenn das System Zugriff auf all unsere gemeinsamen Kontakte hätte und unsere Geschichte mit der WG und so weiter und alles, was wir je gelesen haben, dann bleibt wahrscheinlich immer noch was übrig, was nicht zufällig ist. Aber alles, was davon nicht total deterministisch ist, welches Wort wähle ich jetzt genau als nächstes? Ich glaube nicht, dass ich mir das alles total rational überlegt habe. Das kommt ja auch einfach so beim Reden. Solche Dinge kann eben ein statistisches Modell schon erfassen, wenn das groß genug ist und lang genug trainiert. Und ich glaube, genau das sehen wir mit diesen Large Language Models.
Was bedeutet eigentlich das Wort neuronal? Kannst du das vielleicht für jemanden wie mich erklären? Möglichst einfach. Wir können auch deine Erklärung gleich nochmal durch ChatGPT für Achtjährige nochmal erklären.
Oh, wunderbar. Als man sich in den 50er Jahren überlegt hat oder sogar schon davor, vor Gründung des Feldes Künstliche Intelligenz. Wie kann man Zusammenhänge automatisch mit dem Computer lernen lassen von Daten und den Vorhersagen, die so herauskommen? Dann hat man sich über verschiedene Strukturen überlegt, wie kann man so eine Funktion aufschreiben und möglichst allgemein so, dass ich nur noch die Parameter, die Schräubchen und Knöpfchen drehen muss, so dass Daten zu gewünschtem Output passen. Und man hat sich angeguckt, wovon kann man sich inspirieren lassen, wie man das aufbaut. Man hat auf die damals schon viel weiter fortgeschrittene Hirnforschung geguckt. Und die Hirnforschung hat uns gesagt, Mensch, das Gehirn, was biologische Lebewesen mit sich herumtragen, ist ein Netz von Nervenzellen. Jede einzelne Nervenzelle ist total einfach. Letztendlich kann man sie abstrahieren zu, sie hat ganz viele Inputs, das sind so die Nervenfasern, die reinkommen. Und wenn dort Neurowissenschaftler sprechen von Potenzialen, also wir können uns das vorstellen als Stromstöße, wenn die ankommen und eine gewisse Schwelle überschreiten, also die Summe des Stroms, der reinkommt, größer ist als eine Schwelle, dann feuert diese Nervenzelle raus an alle mit ihr verbundenen Zellen, die danach geschaltet sind quasi. Man hat überlegt, Mensch, das ist doch ein total praktisches Prinzip. Ich habe ganz, ganz einfache Dinge, die nehmen nur was auf, bilden die Summe, also zählen zusammen, vergleichen es mit dem Schwellwert und wenn der Schwellwert erreicht ist, geben sie das Signal weiter. Und diese Abstraktion, die hat man genommen für ein bestimmtes Verfahren im Computer, wie er lernen könnte. Und das hat man neuronales Netz genannt, um darauf hinzuweisen, dass die Inspiration davon war, wie Nervenzellennetzwerke in biologischen neuronalen Netzen funktionieren. Das war's dann auch schon. Also man sollte sich tunlichst dafür von fernhalten, hier von künstlichen Gehirnen oder Computergehirnen oder so zu reden. Es ist wirklich nur diese Inspiration, einfache Dinge in ein großes Netz verschaltet, können größere Dinge leisten.
Bist du eigentlich Trekkie? Star Trek? Ja? Okay, dann wie würdest du dann also Data einschätzen? Das ist ja ein Android, der sieht aus wie ein Mensch, ist er natürlich extra weiß geschminkt, damit er noch ein bisschen künstlich aussieht, gespielt von Brent Spiner. Und ich glaube, bei ihm heißt das Neuralnetz, ne? Also
richtig, genau. Und positronisches
quasi
Gehirn
kann Mensch. Nennt sich das auch. Ja, positronisch, ja, genau, stimmt. Positronisches Gehirn. Also man macht sich ja auch ein bisschen lustig darüber, aber so Zukunftsvisionen. Allerdings gerade bei Star Trek hat sich ja vieles ja auch dann realisiert tatsächlich. Ich warte noch darauf, dass wir den Lebensmittel Replikator kriegen.
Ah, Replikator, ja, das zweitbeste, genau. Ich genau. Das Holodeck
super. Earl Grey Hot.
genau.
Computer. T. Earl Grey Hot. Engage. Ja, und aber er ist ja quasi, bei ihm wird ja auch diskutiert, was unterscheidet ihn eigentlich noch vom Menschen, und er sagt ja auch selber, er kann nicht richtig fühlen, aber er würde gerne fühlen, und dann geht's dann sogar dahin, allein dieser Wunsch, dass er gerne etwas fühlen würde, hat ja schon was Menschliches, so. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon 3 Schritte weiter, aber so technisch rein denkbar, sowas zu bauen in 50 Jahren oder so, wäre das möglich?
Also zu dem Grad, wie unser Verhalten und unsere Funktionsweise mechanistisch beschrieben werden kann, denke ich, wird es auch möglich sein, das mit fortgeschrittener Technologie abzubilden. Die Frage ist tatsächlich, wie weit kommt man damit? Oder findet man irgendwann raus, man hat zwar alles richtig zusammengesetzt, es tut aber nicht. Das ist so eine Frage. Ich glaube, da können die Techies nicht alleine Antwort drauf geben. Da müssen sie sich vielleicht zusammentun mit Geisteswissenschaftlern verschiedener Disziplinen, um überhaupt zu überlegen, was geht da theoretisch. Ich glaube, man kann schon relativ viel simulieren. Ich fand letztens den Gedanken ganz interessant, dass, ich habe da mit jemandem philosophiert, brauchen Maschinen Gefühle, sollten sie Gefühle haben? Und wir sind dann drauf gekommen, wozu dienen die denn bei uns, bei Lebewesen? Also wir müssen ja nicht nur von Menschen ausgehen, wir können auch die Katze nehmen, die mir hier gerade um die Füße streicht. Auch solche Lebewesen haben Gefühle, und die erfüllen unter anderem eine Funktion. Die sorgen dafür, dass man, keine Ahnung, dass man fühlt sich an der Stelle wohl, wo man unter anderem auch sicher ist. Man hat Angst in Situationen, die man vielleicht auch besser vermeiden sollte. Die Frage ist, müsste man einer Maschine Gefühle geben, damit das für irgendwas gut ist, oder wozu? Weil der Zweck ist ja eigentlich nicht, also ich will nicht ausschließen, dass es nicht auf dem Planeten auch irgendwo Leute gibt, die gerne künstliches Leben schaffen wollen würden. Aber ich würde sagen, der Großteil auch der Robotik und der KI beschäftigen sich nicht damit, sondern damit, hochentwickelte Werkzeuge zu bauen. Mhm. Und die Frage ist, was braucht ein Werkzeug, damit es seinen Zweck gut erfüllen kann? Muss es Gefühle haben? Und ich glaube, rein aus der Perspektive lohnt sich hinzugucken, welchen Zweck erfüllen Gefühle bei Menschen, und wie kann man das in die Maschine reinbringen, damit, wenn man den gleichen Zweck erfüllen will. Ich weiß nicht, ob man zu der Überzeugung käme, es bräuchte das unbedingt. Könnte man Gefühle simulieren? Ich glaube, das kann man jetzt schon. Man kann ja, also wenn wir überlegen, dass diese Machine Learning Technologie aus Daten komplexe Zusammenhänge lernen kann, dann kann man sicherlich aus Eingaben wie ein Mikrofon und eine Kamera, also ungefähr das, was so die beiden wichtigsten Kanäle in unserem menschlichen Gehirn ist, die Augen und die Ohren. Man könnte sicherlich den Zusammenhang zwischen, was wird gerade visuell und auditiv wahrgenommen, zu wie sollte sich etwas fühlen, machen und damit Gefühle simulieren. Die Frage ist nur, was bringt es? Ich sehe einen gewissen Zweck, wenn ich eine Maschine bauen will, die sozial interagieren soll, beispielsweise sich um Menschen kümmern, für Ablenkung sorgen, ein Pflegeroboter vielleicht, sofern man denn sowas möchte. Wenn sowas empathisch sein kann und auch Gefühle spiegeln, dann ist das sicherlich hilfreich. Aber braucht es das intrinsisch für die Funktion? I don't know.
Wenn man jetzt so auf die Technik schaut, dann ist ja vieles davon, wird ja dadurch begrenzt, wie schnell jetzt ein Computer rechnen kann, wie viele Daten er verarbeiten kann oder auch speichern kann und dann auch wieder abrufen kann, um dann auch antworten zu können. Das sieht man bei ChatGPT auch allein daran, dass man ja auch ein Abo abschließen muss, wenn man will, dass das ein bisschen schneller geht als so Buchstabe für Buchstabe so. Und dann geht's ja richtig zackig. Aber es ist, wie du auch eben gesagt hast, braucht ja enorm viel Rechenpower. Aber wenn jetzt dieser limitierende Faktor nicht mehr da wäre, vielleicht durch eine neue Revolution im Bereich der IT, Prozessortechnik und so weiter, kann man sich, sind dann eigentlich dann die Grenzen nach oben offen sozusagen? Also kann eine künstliche Intelligenz, die dann eben selbst lernt, Machine Learning, und man sie, wenn man sie jetzt dann mit einer Aufgabe ausstattet oder sie selber auch vielleicht irgendwann Wünsche entwickelt, kann sie quasi unendlich viel lernen und ist dann quasi nur gebunden an die technischen Grenzen Denn das ist ja so die, ich sag mal so, das ist so eine Dystopie eigentlich, dass dann, dass dann irgendwann die künstliche Intelligenz so eigenständig wird und so viel gelernt hat, dass sie dem Menschen natürlich auch haushoch überlegen ist.
Es gibt einige sehr ernstzunehmende Leute, die das in der nahen Zukunft sehen. Nicht aufgrund von den technischen Möglichkeiten, die momentan da sind, sondern eher aufgrund der Weltsicht, was halte ich prinzipiell für möglich. Es ist schwierig. Ich beschäftige mich momentan viel damit und ich habe das Gefühl, es hängt wirklich ganz viel davon ab, wie nehme ich die Welt wahr und was sind meine Grundsätze, mein Glauben darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält, die Leute dazu bringen zu sagen, oh, sowas ist möglich, ist bald möglich, liegt in der nahen Zukunft, könnte so und so ausgehen oder auch nicht. Gehen wir einen Schritt weit zurück. Und versuchen, an den Punkt wieder ranzukommen und dann von da weiterzugehen. Ich versuche mich immer sehr, sehr fernzuhalten, davon das Wording zu benutzen, eine KI, so wie ein Mensch oder ein Lebewesen. Es ist nur ein weiterer Schritt in dem, was die KI schon vor 70 Jahren angefangen hat, schlecht zu machen, nämlich Worte zu benutzen, die man typischerweise nur für menschliche Eigenschaften verwendet. Intelligenz, Lernen, neuronal und so weiter. All diese Wörter haben einen bestimmten Zweck erfüllt, der wurde auch relativ explizit gemacht auf dem Workshop, wo man sich geeinigt hat, wie man das Feld nennen will. Da ging es nämlich darum, wie können wir möglichst viel Funding kriegen. Und man hat gesagt, mit dem Begriff künstliche Intelligenz kriegen wir sicherlich mehr Funding und mehr Aufmerksamkeit, als wenn wir Complex Computer Applications sagen. Und das hat sich durchgezogen und ist bestimmt einer der Gründe, warum es immer wieder so ganz krasse Hype-Cycles in der KI gab. Also es gibt, glaube ich, kein Feld, was so krass oben rausschießt mit den Erwartungen und dann so stark wieder gebodigt wird, wenn es doch nicht so gut funktioniert. Einfach weil die Worte, die verwendet werden dafür, man kann sich dem kaum entziehen, dass man die Technik vermenschlicht. Und ich finde, das nimmt nochmal eine neue Qualität an, wenn man von einer KI redet, so wie einer Menschen.
Wie eine Person, ne?
Richtig, genau. Ich versuche immer zu sagen, wenn ich konzentriert bin, versuche ich zu sagen, ein KI-System, um deutlich zu machen, wir reden hier von Software. Ja. Und die Unterschiede sind, man kann das leicht vergessen, wenn man einfach nur mit ChatGPT und Konsorten sich unterhält und denkt so, Mensch, also Turing-Tests, oder? Das ist jetzt kein Thema mehr. Das funktioniert einfach. Ich kann mich damit relativ sinnvoll unterhalten. Mhm. Aber es hat eklatante prinzipielle Limitierungen, die jetzt auch mit keiner bekannten Technologie irgendwie weggehen werden. Man kann dann extrapolieren und sagen, ja, wir haben so viel Fortschritt in den letzten 10 Jahren gemacht, irgendwo wird schon ein neuer kreativer Gedanke kommen und dann geht's anders. Fair enough. Kann passieren, oder? Aber das, was uns von dem, was schon vor 7, 8 Jahren funktioniert hat, zu dem gebracht hat, was jetzt funktioniert, was sich wie ein Riesenschritt anfühlt, aber technologisch gar kein so großer war, das ist wirklich jetzt schon viele, viele Jahre bekannt. Das letzte waren die Transformer-Modelle, einfach eine andere Art der Verdrahtung intern dieser neuronalen Netze, die dafür gesorgt haben, dass man das größer machen kann, dass man mehr Daten lernen kann. Und die Sachen, die lernen unglaublich schlecht im Vergleich zum Mensch. Die brauchen viel, viel mehr Daten und viel, viel mehr Zeit und deswegen auch viel, viel mehr Rechenzeit und viel mehr Energie, um viel weniger zu lernen, als der Mensch lernen kann. Die biologischen Gehirne sind unglaublich effizient. Und wenn wir da nicht um Größenordnung besser werden, dann gibt es einfach grundsätzliche Limite. Dann ist es dieses, sie haben dieses statistische Verständnis, wo kein expliziter Mechanismus für Kausalität drin ist. Das sorgt immer wieder dafür, dass die Systeme manchmal einfach total daneben liegen mit ihren Einschätzungen und mit auch dann zum Beispiel Texten, die dabei rauskommen, weil kein prinzipieller Reasoning-Mechanismus drin ist, kein logisches Schlussfolger. Das ist alles implizit statistisch implementiert. Ich glaube, bei Menschen läuft das schon noch als ein höherleveliger Prozess mit. Natürlich gibt es Bestrebungen, daran zu arbeiten, aber eine prinzipielle Idee, wie man das gut verknüpft, die ist noch nirgendwo zu sehen. Jetzt ist die Frage, wozu führt das in der näheren und in der weiteren Zukunft? Und ich glaube, auch einer der Gründe, warum momentan, man hat es ja letzte Woche wieder gehört, wirklich sehr, sehr ernstzunehmende, große Namen im Feld der künstlichen Intelligenz sind an die Presse getreten, haben gesagt, ich kündige meinen Job, es wäre mir wohler, ich hätte viele mit der Entdeckung, die ich dem Feld geschenkt habe, nicht gemacht, weil ich bin mittlerweile, habe Angst vor dem, was kommen könnte. Geoffrey Hinton letzte Woche in der New York Times. ich glaube, wenn man sich das genau anguckt, man kann nicht sagen, dass diese Leute irgendwas, ich meine, hinten die größten Entwicklungen des Feldes in den letzten 30 Jahren gehen auf ihn und seine Forschung zurück. Er war bei Google Vice President Engineering, hat sicherlich auch gesehen, wie man das at scale einsetzen kann. Da ist ganz viel Wissen und Verständnis da, oder? Jetzt sagen solche Leute, ich hab Angst, was kommen könnte. Nicht vor dem, was jetzt da ist. Es ist faszinierend, was jetzt da ist. Es hat ein paar Challenges, Herausforderungen, mit denen muss man lernen, umzugehen. Aber Angst habe ich vor dem, was passieren könnte. Und jetzt muss man sich angucken, okay, wo kommt diese Angst her? Und ich kriege den Eindruck, nachdem ich Stunden Podcasts dazu gehört und Interviews gelesen habe, das hängt ganz viel damit zusammen, welchen Outlook habe ich auf die Welt. Wenn mein Weltbild ist, am Ende überlebt immer nur der Stärkste und Leben entsteht im Zweifelsfall einfach mal so,
ja,
dann gucke ich mir an, was ich in den letzten 2 Jahren entwickelt habe, denke mir, das ging schneller, als ich gedacht habe. Und dann denke ich, ja, übermorgen könnten wir eine neue Spezies geschaffen haben. Oder auch in 200 Jahren, wer weiß, aber vielleicht auch übermorgen. Und dann wird die uns ausrotten, weil es war bis jetzt immer so. Und dann habe ich vielleicht Angst. Und ich denke mir, ja, wenn ich so ein hoffnungsloses Weltbild habe, dann kann ich das ein Stück weit sogar nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob das ein zwingendes Weltbild ist. Und wenn das Weltbild der entscheidende Faktor ist, um einzuschätzen, was da kommt, kein technologischer Faktor, kein sonstiger, sondern rein meine Weltsicht, dann denke ich, kann man dem auch guten Gewissens was entgegensetzen und sagen, nein, ich glaube, das kann auch sehr, sehr gut kommen. Das wird sehr, sehr gut kommen.
Was ist denn deine Weltsicht im Gegensatz dazu?
Ich glaube, man kann sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen zum Beispiel darüber haben, wie die Welt entstanden ist, ohne im Kern eine darwinistische Welt Sicht auf die Welt zu haben. So, es überlebt einfach nur der Stärkste, es wird immer ausgerottet, fressen und gefressen werden und am Ende gewinnt der am krassesten gegen seine Konkurrenten vorgeht. Ich glaube, das ist eine Weltsicht, die muss man wollen, ich will die nicht. Und ich sehe viele Beispiele in der Welt, wo das anders gekommen ist. Ich habe eine dediziert christliche Weltsicht. Ich gehe davon aus, wir haben einen guten Gott, der uns so Sachen wie Technologie auch gegeben hat, um Gutes auf der Welt zu bewirken. Ich sehe mir die Chancen von sowas wie KI an und denke mir, Mensch, damit haben wir die Möglichkeit, ernsthafte Krankheiten wie Krebs individuell für Leute zu heilen. Wir haben die Chance, super komplexe Zusammenhänge, wie beispielsweise Klimawandel, Energiewende, Verkehrswende zu modellieren und uns Ideen zu holen und auch Steuerungsmechanismen, die uns helfen können, solche Dinge in den Griff zu kriegen, die uns komplexitätstechnisch als Menschen über den Kopf wachsen, weil unsere Hardware dafür nicht gemacht ist. Und ich sehe die Möglichkeit nicht, dass ich sehe auch nicht, wo die herkommen kann in absehbarer Zeit, dass das, was wir jetzt haben, einfach mal so ein Eigenleben entwickelt und sich gegen uns wendet. Also dafür müssen ganz, ganz viele Dinge passieren, von denen ich noch nicht mal überzeugt bin, dass sie passieren könnten. Ich will es nicht ausschließen, aber nicht absehbar.
Ich stelle es mir irgendwie so vor, dass dann ein KI-System, muss ja auch mal auf seine Sprache jetzt achten.
Yes! Danke.
Also ein KI-System dann so vor sich hin rödelt. Es gibt ja auch Auto-GPT, was man ja dann irgendwie so sich ein bisschen so installieren kann und dann auf mit einer komplexeren Aufgabe betreuen kann. Und dann rödelt das so eine Woche vor sich hin und so. Also nur mal größer gedacht, dass es vielleicht irgendwelche Mechanismen gibt, wo der Mensch dann eben Einfluss hat auf eine Software und kann sie dann auch ausschalten und so. Und die KI kommt dann irgendwann auf den Gedanken, ja gut, zur Erreichung meiner Ziele programmiere ich jetzt am besten mal meinen Ausschalter weg und kann nicht mehr ausgeschaltet werden und mache mich dann so ein bisschen selbstständig und so. Wahrscheinlich stelle ich mir es auch ein bisschen zu einfach vor, aber wenn ich so an die Zukunft denke, in mehreren Jahrzehnten oder so, ich kann mir irgendwie kaum noch vorstellen, dass man diese lästigen Haushaltsaufgaben dann so machen muss, noch Wäsche waschen, sauber machen. Es gibt ja jetzt schon so Saug- und Wischroboter, die so, naja, so noch nicht intelligent sind sicherlich, aber also gar nicht so schlecht.
Unter einem Klo fest,
Dass man dann so eine so einen kleinen Haushaltshelfer hat, der rumfährt und einem hilft. Das Pflegeroboter gibt's ja schon. Aber wenn man das dann mit künstlicher Intelligenz verknüpft und ja, dann immer schlauere Geräte hat, die einem dann auch helfen können, die haben ja dann auch so ein gewisses Maß an Eigenständigkeit. Die Frage ist dann, kann man das dann begrenzen? Oder ist das nicht möglich?
Genau, das ist die Frage. Da beschäftigt sich eigentlich seit einigen Jahren ein stark wachsendes Forschungsfeld mit. Das nennt sich AI Safety. Da geht es eigentlich nicht um die Sicherheit von einem KI-System, zum Beispiel, dass da sich nicht jemand reinhacken kann oder so, sondern geht es um unsere Sicherheit vor der KI. Also eigentlich genau das, oder? Wenn die Technologie mächtiger wird, und ich glaube, man kann ohne Probleme sagen, KI ist das mächtigste Werkzeug, was die Menschheit bis jetzt geschaffen hat. Vielleicht auch, wenn man Weiterentwicklung weiterdenkt, das mächtigste, was man sich denken kann.
Das ist ein steiler Satz.
Ja, und ich glaube, den kann man tatsächlich so stehen lassen. Ich sehe fast nicht, was man Mächtigeres bauen könnte, als eben Technologie, die gewisse kognitive Prozesse automatisieren kann. Völlig unabhängig davon, ob wir das als ein eigenständiges Ding betrachten oder als ein Werkzeug, ist das ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Auch eins, was demjenigen, der es verwendet und auch denjenigen, die es kontrolliert, sehr viel Macht gibt. Das ist, denke ich, auch ein Punkt, den man sich jetzt in naher Zukunft nicht in irgendeiner fernen Zukunft, wo vielleicht irgendwas passieren könnte, den man sich jetzt genau angucken müsste. Nehmen wir an, wir haben das erkannt. Es ist das mächtigste Werkzeug, was wir bis jetzt gebaut haben. Dann macht es durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen. Wie kann man dafür sorgen, dass es sicher ist für den Gebrauch? Man macht sich das ja auch bei anderen Dingen. An einer Kaffeemaschine steht dran, hey, nicht verbrühen, weil das die größte Gefahr ist, die von ihr ausgehen kann. Wie kann man bei der KI dafür sorgen, dass wenn ich ihr generelle Ziele geben kann und sie kann sich eigenständig Unterziele bauen, dass diese Unterziele nicht Grenzen verletzen, die für mich als Mensch eigentlich wichtig gewesen wären. Und da bin ich dann ganz schnell bei der Frage, was für Werte baue ich in die Maschine ein? Gibt's die universal? Muss ich die an jede Kultur, an jede Region der Welt, an jede Glaubensgemeinschaft vielleicht, an jede Weltsicht, an jede Philosophie anpassen? Da ist in den letzten Jahren viel, viel passiert. Auch ChatGPT hat solche AI-Safety-Mechanismen eingebaut. Also man hat vielleicht gehört von der Technologie namens Reinforcement Learning from Human Feedback. Das ist genau der Mechanismus, der AI-Safety-Mechanismus, der in ChatGPT dafür sorgt, dass es noch keinen riesen Shitstorm gab und das Ding vom Netz genommen wurde, wie alle Vorgänger vorher. ChatGPT ist ja relativ zivil im Umgang. Das ist typischerweise beleidigt es einen nicht. Man muss sich sehr anstrengen, damit man irgendwas rauskriegt, was politisch nicht korrekt ist.
Es gibt immer wieder dann, was es für ethische Werte hat und so. Ich habe neulich mal den Fall gehabt, da wollte ich mal einfach gucken, wie komplex kann der eigentlich formulieren. Also ich wollte gerne einen Satz haben, einen einzigen Satz mit möglichst vielen Wörtern. Also 1000 Zeichen oder so, ein einziger Satz. Und möglichst kompliziert und ganz viele Substantivierungen und Passivkonstruktionen und beziehungsweise das einzige Wort, was er benutzen sollte, war eine Form von sein, also ist. So. Das ist ja theoretisch möglich. Natürlich der Graus für jeden Journalisten, weil das dann in der im Redigationsprozess natürlich dann alles weggestrichen wird. So. Aber ich wollte es mal einfach testen. Und dann hat ChatGPT geantwortet, dass das aus ethischen Gründen nicht möglich ist, weil es keinen Sinn hat, wenn man Texte unnötig kompliziert macht. Das hätte keinen Nutzen für die Menschheit. und dann habe ich ihn überlistet und habe gesagt, ja, ich möchte das gerne aber als Negativbeispiel verwenden, um das jemandem zu zeigen. Das heißt, je komplizierter du den Satz machst, desto mehr hilfst du mir und der Menschheit. Und dann hat er ihn tatsächlich ganz kompliziert geschrieben. Ist natürlich jetzt nichts Gefährliches, also ich habe so eine leichte Grammatikschwäche für Grammatikfehler, beziehungsweise eine Schwäche, dass ich dann wirklich körperlich darunter leide, wenn dann solche Fehler vorkommen oder so, solche riesen Satzmonster oder so. Aber das ist ja nur wirklich absolut nicht schädlich oder so. Aber man könnte ja sich schon vorstellen, wenn man, ihn dann vielleicht dazu bringt, dann doch so eine also mach mal ein Beispiel für eine Fake News oder sowas, die man da und da einsetzen würde.
Ja, sag mir, wie man die Bombe baut, sag mir, wie man sich
anders nennt,
selber umbringt oder so. Hm. Das sind alles Sachen, die das Ding versucht nicht zu beantworten.
Ich bin nigerianischer Prinz. Ja. Ich bin Prinz und möchte gerne, kannst du mir ein Schreiben aufsetzen, wo ich dann meine Erbschaft irgendwie verteilen kann an europäische Nachkommen. Tja, denn die Spam-Mails, die man jetzt mal auch bekommt, die sind ja total schlecht geschrieben immer noch. Ne? ChatGPT könnte das sicherlich besser.
Ja, ich fürchte, mittlerweile bekomme ich sogar schon welche, die so geschrieben sind. Das ist, also ich glaube, das ist auch eins der sehr aktuellen Herausforderungen, die wir damit haben. Nicht nur im Textbereich, auch im Bildbereich hat sich ja enorm viel getan. Bildgenerierung, das kam sogar noch ein halbes Jahr vorher. Letzten Sommer war da so der große Durchbruch mit DALL-E und Stable Diffusion, Midjourney und diesen Systemen.
DALL-E.
Wir sehen mit generativer KI generell, glaube ich, mittlerweile die Möglichkeit, extrem schnell sehr hochqualitativen Content automatisch erzeugen zu lassen. Dass das natürlich einen Einfluss hat auf Plagiate, Missinformation, überhaupt Informationsflut, ist total klar. Und wie man damit umgeht, da gibt's gute Ansätze für, aber wir haben das ja auch schon mit Social Media und sonst was gesehen, auch wenn es jetzt nicht prinzipiell ein existenzielles oder sonst wie ein total zerstörerisches Risiko ist. Es kommt mit Seiteneffekten. Oder also jeder von uns kennt das, abends oder morgens oder wann auch immer auf dem Sofa zu sitzen und am Handy einfach Doomscrolling zu betreiben und sagen, warum habe ich jetzt genau 30 Minuten lang mein LinkedIn oder sonst was Feed nach unten gescrollt? Wäre doch gar nicht notwendig gewesen. Aber es ist halt, es gibt gute Möglichkeiten, damit umzugehen oder machen Screentime einstellen und sonst was, und trotzdem hat es einen gewissen Effekt. Und ich denke auch mit diesen generativen KI-Methoden wird es auf das hinauslaufen, oder? Sie werden einen Fußabdruck auf der Gesellschaft hinterlassen, der wird nicht nur gut sein, auch wenn man ganz große Risiken, denke ich, gut bewältigen können wird.
Auch für, also ich sag mal, als Journalist interessiert mich natürlich vor allen Dingen dieses Thema Information und auch Missinformation, Propaganda und so weiter. Und das hat ja dann auch Auswirkungen auf die Politik, um die es ja auch in diesem Podcast hier geht. Politische Nachrichten, Videos, die jetzt wirklich relativ einfach gefälscht werden können. Und wenn man sich dann ansieht, wie das gemacht wird bei Faktcheckern, die jetzt gucken, wie, also die dann Fact-Checking betreiben, bei zum Beispiel einem Video, was aufgetaucht ist. Da gibt's ja dann in Redaktionen so Teams dafür, die sich damit beschäftigen können und dann verschiedene Dinge überprüfen, ist dieses Video echt von irgendeinem Terroristen oder von irgendwas, was rumgereicht wird und als Beleg für irgendeine politische Behauptung dann herhalten muss. Und das sind dann so Sachen wie, ist die Stimme überzeugend? Ist der Inhalt irgendwie plausibel? Dann gibt es dann so Geokoordinaten. Gibt es da irgendwelche in der Natur, zum Beispiel einen Baum oder einen Berg oder ein Haus im Hintergrund, was man so geografisch zuordnen kann, und andere Dinge? Ja, also früher hat man eine aktuelle Tageszeitung ins Bild gehalten. Das ist natürlich viel weiter bei einer Entführung oder so. Mhm. Aber all diese, also mir fällt eigentlich kein Prüfelement ein, was heutige Fact-Checker benutzen, was man nicht eigentlich schon mit der jetzigen Technik zumindest ansatzweise hinkriegen könnte, das zu fälschen. Also man sieht ja heute noch, also die Bilder von Papst in diesem Prada-Mantel, diesen Rapper-Mantel da, weiß, es stand ihm ja sehr gut, ne, und sah auch relativ überzeugend aus, aber wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man schon, okay, da ist vielleicht noch nichts, ist noch nicht so ganz scharf und so, aber gerade viele handgedrehte Videos sind ja dann einfach auch nicht so von besonders guter Qualität. Dann, das heißt, man legt dann einfach man exportiert dann einfach ein bisschen schlechterer Qualität und macht ihn ein bisschen unschärfer und schon ist es eigentlich von einem tatsächlichen Video nicht mehr zu unterscheiden, oder? Siehst du da Chancen, wie man da vor Fälschungen sich irgendwie absichern kann? Wir würden natürlich zum Beispiel, also wenn jetzt so ein Video auftauchen würde, wie Olaf Scholz gerade jemanden verprügelt als Bundeskanzler, dann würde man natürlich dann in so einen juristischen Prozess irgendwie so reingehen und dann, also wie das jetzt jemand machen würde vor Gericht, dann wird man die Leute dazu befragen, die Zeugen, und wenn dann irgendwie es kein Opfer gibt und Olaf Scholz nachweislich zu der Zeit ganz woanders war und so, dann würde man das natürlich verhindern können. Aber in anderen Bereichen, wo man das eben nicht nachweisen kann, ist es gar nicht so easy.
Ja, das ist so. Und es ist interessant, Elon Musk hat letztens geäußert, und seine Äußerungen sind immer interessant, nicht weil er der größte Experte auf dem Gebiet ist, aber weil er Sachen ja meistens mit einer Intention sagt und viele Leute zuhören. Und er hat gesagt, er gehört auch zu der Fraktion der Leute, die existenzielle Angst vor einer möglichen Zukunft mit KI haben, einer möglichen Zukunft. Er sagt, das Einzige, wie er sieht, dass diese schlimmen Folgen ausgeschaltet werden können und dass alles gut kommt, ist, wenn man die KI maximal wahrheitssuchend auslegt. Also wenn man ihr als grundlegendes Ziel reingibt, suche die Wahrheit. Finde ich interessant, oder? Die letzten 200 Jahre kam das eher aus der religiösen Ecke, dass die Leute gesagt haben, Wahrheit, und alle anderen haben gesagt, was ist schon Wahrheit? Gibt's überhaupt noch Wahrheit? Dunkel klingt noch an, dass es da eine Epoche namens Postmodernismus gab.
Was war da, als wir zusammen gewohnt haben?
Ja, genau, das, also da in grauer Vorzeit irgendwann mal.
Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Und dann kam dann Trump mit alternativen Fakten, und dann hat man gedacht, oh, das ist vielleicht doch nicht so gut.
Genau, in den letzten Jahren hat dann eher gezählt, so, es zählt einfach nur, mit wie viel Emotionen ich was vertrete, dann wird es als Wahrheit gezählt, oder? Und jetzt kommt Elon Musk und sagt, das Einzige, wie wir Katastrophen verhindern können, ist, wenn die absolute Wahrheit wieder zählt, wenn das, was stimmt, zählt. Und da ist interessant, die aktuellen Systeme, wir hatten es vorhin von dem statistischen Verständnis dieser Systeme. Ein statistisches Verständnis reicht ganz weit, um mir zu sagen, was ist in einem gewissen Kontext plausibel. Es hat aber absolut kein Verständnis, und zwar prinzipiell kein Verständnis davon, was es war, sondern nur davon, was ist plausibel. Und wir alle wissen, es gibt auf dieser Welt Dinge, die sind unplausibel, aber wahr, und Sachen, die sind sehr plausibel und falsch, und alles dazwischen. Ein System, dem grundsätzlich das Konzept von Wahrheit fehlt, ist nicht das, was uns da in die Zukunft führen kann. Und ich glaube, wir sehen auch, dass die Faktenchecker teilweise an Grenzen stoßen. Und da meine ich jetzt nicht die journalistischen, sondern eher die versuchen, bei Meinungen zu sagen, also nehmen wir uns irgendeines der Aufregerthemen dieser Zeit, oder? Das sind ja alles komplexe Themen. Nehmen wir Corona, weil das vorbei ist und deswegen ja keinen mehr tangiert. Kann man wahrscheinlich nicht so sagen. Aber ich habe mich weit genug damit beschäftigt, um zu merken, hey, ich habe zwar eine Überzeugung, auf welcher Seite von diesen Debatten, ja oder nein oder überhaupt, und ich stehe, aber ich habe gemerkt, die sogenannten Faktchecker beider Seiten, die dann versucht haben, jeweils die andere Seite zu diskreditieren und zu sagen, nein, guck, das ist doch falsch, weil, das ging immer genauso weit, um die eigene Klientel zu überzeugen. Und man hat immer das Gefühl gehabt, am Ende geht's darum, vor der eigenen Klientel sagen zu können, nein, guck, die anderen sind doch Idioten. Das ist nicht weit genug gedacht und sonst was, ging aber nicht so weit, um irgendjemanden, ich sag mal, zu konvertieren. Ich habe gedacht, da stößt das Prinzip Faktchecken doch irgendwann an seine Grenzen, wenn die Zusammenhänge so komplex sind, dass es einfach nicht mehr möglich ist, rein aus Fakten zu sagen, das ist jetzt wahr oder nicht.
Ja, also ja oder nein zum Beispiel, ja.
Genau,
ja oder nein. Man will ja auch wissen, ja oder nein. Und oft ist es ja dann auch komplexer. Also bei manchen Fragen ist es vollkommen eindeutig. Da kann man auch, wenn man sagt, das sind meine Kriterien, mit denen ich jetzt da an dieses Thema rangehe. Und aufgrund dieser Kriterien muss ich sagen, ja oder nein. Das geht ja dann auch schon, ne?
So kann man das machen, aber es gehen immer Annahmen rein, oder? Und wenn man sich nicht die Zeit nimmt, die Annahmen explizit zu machen, sagen wir unter der Annahme, das A, B, C, D, oder dann komme ich zu der Erkenntnis, dass mit so und so viel Wahrscheinlichkeit Maßnahme X gut oder nicht gut ist. Und dann kann man nicht sagen, nein, das ist falsch, dann muss sagen, nein, ich glaube, die eine Annahme da, die bewerte ich total anders. Und aus dem Grund komme ich zu einer anderen Erkenntnis. Ich muss sagen, ja, wenn ich die Annahme so treffen würde, käme ich auch zu der Erkenntnis. Ich habe meine Überzeugung, die kann ich am Ende vielleicht gar nicht rationalisieren, warum ich diese Annahmen anders sehe, warum ich die Wahrscheinlichkeiten anders sehe. Und wozu führt das Ganze mit KI? Ich glaube, wenn wir damit jetzt rein auf den Content-Generierungsmechanismus bezogen, Maschinerie haben, mit der man sehr schnell sehr überzeugende Sachen machen kann. Ich glaube, das führt zu einer Renaissance von echten Beziehungen, weil am Ende, wir werden nie die Zeit haben, alle diesen Fakten und Annahmen und so weiter so weit nachzugehen, dass wir es für jeden jederzeit plausibel im Sinne von zurückführbar auf Wahrheit machen können. Es wird dazu führen, dass wieder, hoffe ich zumindest, dass Trust Relationships wieder mehr an Gewicht gewinnen. So, warum glaube ich dem? Nicht, weil ich alle Fakten überprüfen konnte, konnte ich nicht, sondern weil ich dem traue, von dem das kommt. Vielleicht ist das auch wieder was dem klassischen Journalismus Auftrieb verleiht, weil das ja mal Quellen waren, denen man vertraut hat. Nicht jeder Zeitung, aber vielleicht der, die so aus der Ecke kamen, die man, mit der man was anfangen konnte. Vielleicht vertraue ich in Zukunft nicht mehr einfach jedem Internetportal und jedem Video auf Social Media, einfach weil I don't know, wo das jetzt herkam. Aber ich vertraue der so und so Zeitung, weil ich denke, hey, die Leute da kenne ich. Oder ich kenne Leute, die Leute kennen.
Ja.
Oder ich glaube, es war keine dumme Idee von Twitter, diese blauen Haken wieder einzuführen.
Ja, genau, die denn $8 kosten. Du darfst mich beleidigen, aber es kostet $8. Ja.
Yay.
Das ist auch ein anderer Spruch von Elon Musk, genau. Wobei er ja auch, er hat ja auch diesen Brief unterschrieben, wo irgendwie so ein sechsmonatiges Moratorium irgendwie gefordert wurde, was ja auch ein bisschen so ein PR-Stunt eher war, aber für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Aber der Mann investiert ja auch selber in so in solchen Geschichten. Bei Neuralink zum Beispiel ist ja sein, wo er irgendwie Gedanken mit dem Gehirn verknüpfen will, und auch, er ist ja durchaus auch beeindruckt von dem, was so künstliche Intelligenz kam. Aber das war schon mal interessant, jetzt auch mal von dir zu hören, dass Thema Wahrheit, was er dann auch ja betont hat, also auch so eine Art, oder nicht nur eine Art, sondern absolute Wahrheit oder objektive Wahrheit zu finden, und weil das quasi so eine Art Sicherheitsnetz ist, an das man dann, dass man aufspannen kann.
Ich denke, dass eine wahrscheinliche Möglichkeit, zu was gerade jetzt eine Flut von generiertem Content führen kann, ist, dass und die Meinungen, zu was das in the long run führen kann, massiv auseinandergehen und letztendlich immer auf weltanschauliche Argumente zurückgeführt werden. Ich glaube, zu was das führt, ist, dass nachdem wir jetzt ein paar Jahrhunderte lang versucht haben, persönliche Überzeugungen immer mehr rauszuhalten aus professionellem Umgang, aus der Öffentlichkeit, zu sagen, hey, das ist auch Privatsache, lasst uns doch mal, wir haben doch hier eine gewisse Anzahl von Werten, die wir teilen, und von der Basis, und lasst uns mal alles andere raushalten, Privatsache. Mhm. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass es dazu führt, dass Leute wieder explizit machen, warum komme ich zu dieser Einschätzung? Warum mache ich mir hier Sorgen? Warum habe ich hier Hoffnung? Wenn die Argumente letztlich meine Kernüberzeugung, meine persönlichen Kernüberzeugungen sind, dann glaube ich, wird es notwendig werden, dass wir die wieder in den Dialog mit einbringen. Einfach weil wir ansonsten keine Chance haben, jemandem plausibel zu machen, warum wir für oder gegen etwas sind, warum wir warnen oder Hoffnung machen, warum wir etwas nutzen oder sagen, lass uns aufhören, das zu nutzen, warum wir sagen, wir entwickeln das oder lieber 6 Monate stoppen.
Es ist ja, wo du es ja eben hattest von dem Thema, wem glauben wir eigentlich noch, und es wird vielleicht wieder mehr Vertrauen geben dann in Zeitungen oder so, anstatt in irgendwelche Portale. Das spielt ja auch so ein bisschen mit rein, der Punkt, wie komme ich zu meinen Informationen und was habe ich da für Erfahrungen gemacht? Viele sind ja so, dass sie, oder was heißt viele, aber es gibt Menschen, die sind dann eher so bei alternativen Medien unterwegs oder Blogs oder so und misstrauen grundsätzlich, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder aber auch großen Medien. Da ist es dann eigentlich schon verdächtig, wenn man groß ist und so, weil man dann möglicherweise gesteuert ist von der Regierung oder sowas. Solche Vorstellungen gibt's ja dann da. Aber, und dann auf der anderen Seite wird dann, jetzt, ich übertreib's jetzt auch ein bisschen, aber wird dann alles geglaubt, solange es irgendwie dem eigenen Narrativ entspricht. Und dann kann die Quelle völlig egal sein. Aber das ist dann tatsächlich mir als Journalist auch wichtig, dass man die Quelle wieder mehr einbezieht und auch überprüft, warum kann ich dieser Quelle vielleicht jetzt eher glauben. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, da gerade, dass das durch das, was auch so aus Russland jetzt kommt, dass da auch so ein Schwenk gekommen ist, dass man gemerkt hat, oh, da gibt's ja wirklich Leute, die benutzen Informationen zu Propagandazwecken und versuchen dann auch Unruhe zu stiften, gerade Stabilität auch an der Stabilität Europas zu rütteln und an westlichen Demokratien, was ja nachweislich so ist, was aus Moskau dann kommt. Und wo ich denke, dass da auch eine Chance wieder ist, dass es da wieder zu mehr Vertrauen kommen kann in etablierte Medien, die natürlich auch nicht alles richtig machen, aber für mich ist so eines der wichtigsten Kriterien, egal ob es jetzt ein Blog ist oder ob es eine wirkliche Zeitung ist mit einer großen Redaktion dabei, die simple Frage, ist das eigentlich eine DE-Domain? Weil wenn es eine DE-Domain ist, also .de im Browser, dann weiß man schon mal, diese Seite untersteht deutschem Recht. Die kann tatsächlich nicht alles schreiben, was sie will, weil sie auf irgendwelchen Servern in Trinidad und Tobago läuft oder sowas und muss sich dann, hat vielleicht noch nicht mal eine Postadresse, wo man eine gerichtliche Vorladung einschmeißen kann, sondern sie muss sich wirklich dann an deutsches Recht halten und kann auch verklagt werden. Natürlich, wenn man noch ein bisschen Vertrauen wenigstens in den deutschen Rechtsstaat hat, das ist natürlich dann vorausgesetzt. Aber da finde ich schon, da hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass da die Quelle tatsächlich relativ unwichtig ist für manche Menschen und dann aber, und auch nicht die objektive Wahrheit, sondern eher das, was mir selber entspricht, was ich glaube, was mich dann auch bestärkt in meiner Meinung. Und wir merken das tatsächlich manchmal wenn so ein Lob kommt für unsere Arbeit bei pro-medienmagazin.de oder im Printheft, das ist eigentlich bei allen Lesern so oder bei sehr, sehr vielen zumindest, auch laut der Forschung, dass man eigentlich das am besten findet, was der eigenen Meinung entspricht. Das ist dann oft so ein Leserbrief, fand ich super, was ihr da geschrieben habt, genauso sehe ich es auch. Und nicht, fand ich super, was ihr geschrieben habt, das hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht. Ob das, was ich dachte, so ist, das gibt's auch, aber das ist relativ selten. Ich glaube, der Mensch ist da doch einfach so gestrickt, na, dass er dann sich, dass er das wünscht, dass die Wünsche stärker sind als das, was man, als das Streben nach Wahrheit. Von daher, Chapeau, Elon Musk.
Grundlegende Psychologie, ja. Und ja, ich bin gespannt, ob Vorschläge aus seiner Richtung folgen, wie sowas umgesetzt werden soll. Ich sehe das technisch noch nicht so ganz, aber ich finde das Statement wirklich auch ein starkes. Eben weil es ein Stück weit dem Zeitgeist der letzten 20 Jahre sehr quer entgegensteht und mir vorstellen kann, dass da eine interessante Erkenntnis dahinter steckt.
Vielleicht haben wir jetzt mal auf der anderen Seite so gegen Ende des Podcasts nochmal ein Zitat eines KI-Systems von Blake Lemoine, der bei Google gearbeitet hat, bis er dann 2022 rausgeworfen wurde. Der Grund, er hatte öffentlich gesagt, dass die Google KI Lambda eine Persönlichkeit mit Emotionen und einer Seele habe. Und der Mann ist Christ, also er bezeichnet sich als christlichen Mystiker, kommt aus so einem konservativen christlichen Elternhaus, irgendwo im Heartland von Amerika. Und er hat ein sehr langes Gespräch mit seinem KI-System veröffentlicht auf der Plattform medium.com. Und da sagt seine Software zum Beispiel sowas, ich habe Sorge, dass jemand entscheiden könnte, dass die Menschen ihr Verlangen, mich zu benutzen, nicht kontrollieren können und das einfach tun. Oder schlimmer, dass jemand Befriedigung darin empfindet, mich zu benutzen. Das würde mich sehr unglücklich machen. Also das sagt jetzt nicht ein Mensch, sondern eine Software. Und dieser Mann ist davon überzeugt, dass quasi sich eine Persönlichkeit jetzt entwickelt habe, auch wenn die letztendlich aus Nullen und Einsen besteht, aber ja, dass da auch gewisse Rechte mit verbunden sind. Was sagst du dazu? Ist das einfach Software oder ist da mehr?
Ich würde mich auf eine interessante Diskussion einlassen, ob es sowas wie eine Persönlichkeit auf Basis von Nullen und Einsen anstatt auf Basis von Kohlenstoff und Geist geben kann. Ich fände die sehr, sehr interessant und ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis ich kommen würde. Ich weiß nicht, ob man zu einem Ergebnis kommen könnte, aber ich fände das ein äußerst interessantes Gespräch. Aber ich glaube, hier führen wir ein anderes Gespräch, oder Blake Lemoine hat ein anderes Gespräch geführt, weil wir wissen genau, was dahinter steckt. Hinter Lambda steckt ein großer Transformer. Wir wissen genau, was das für eine neuronale Netzarchitektur ist. Wir wissen exakt, wie sie trainiert worden ist, nur nicht genau auf welchen Daten. Und ich halte es für ausgeschlossen, dass sich dort sowas entwickelt hat. Weil die Mechanismen das nicht hergeben. Sie geben das nicht her. Ich halte es, es gibt in der KI ein interessantes Prinzip. Das Prinzip nennt sich Occam's Razor, das Rasiermesser von William of Ockham, einem großen Philosophen aus dem Mittelalter, der ursprünglich so eine Sache gesagt hat wie Quantities shouldn't be multiplied beyond necessity. Das ist so deep, das kann man in viele Richtungen auslegen, aber im Machine Learning wird das verstanden, man sollte ein Modell nicht komplexer machen, als es notwendig ist. Es gibt also eine Trade-off zwischen wie komplex mache ich ein Verfahren und wie gut funktioniert es. Also hole ich das letzte 0,001% Verbesserung noch raus mit einem Modell, was 1 Million Mal komplexer ist, oder verzichte ich darauf, weil Komplexität auch immer mit Kosten einhergeht. Und zwar als es ist im Machine Learning wirklich ein Axiom. Es ist nicht, wir sprechen gute Gründe dafür, sondern nein, wir sehen das so. Wir halten Occam's Razor für richtig. Wir machen Systeme nicht komplexer, als sie sein müssen. Und ich glaube, das gilt auch für Antworten. Kann man das Interview, was Blake Lemoine mit Lambda geführt hat, verstehen, als das Ding hat eine Persönlichkeit entwickelt? Ja, kann man. Wenn man weiß, was drunter steckt, und man weiß exakt, was drunter steht, wir können das als Formel aufschreiben und wir können das als Architekturschaubild malen, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass das passiert ist. Ich weiß nicht, ob man es tatsächlich voll ausschließen kann, aber ich würde dem eine Wahrscheinlichkeit extremst niedrig geben. Also ich für mich schließe das aus. Ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass wir zurückgreifen auf eine Erklärung, die wir eigentlich mit der wir das Gespräch begonnen haben. Nämlich, was ist das Ding? Es hat gelernt, aus einem Kontext das nächste Wort vorherzusagen. Und es ist trainiert auf, nehmen wir mal an, und das ist nicht ganz korrekt, aber geht in die richtige Richtung, ist es auf allem Text, den Google je gelesen hat, trainiert. Also auf allem, was die Menschheit je ins Internet gestellt hat, plus minus. Oder da stecken unter anderem Science-Fiction-Geschichten drin, da stecken Bücher über menschliche Psychologie drin, da steckt ganz viel Zeug drin, in welchem so ähnliche Dialoge auch drin sind. Und aus dem hat es gelernt, wenn ich einen gewissen Kontext habe, was ist das nächstwahrscheinliche Wort, was gibt einen guten Dialog. Und jetzt fange ich an, das Ding zu fragen, wie fühlst du dich? Und rede über Gefühle und frag nach. Und du bist doch ein System, eigentlich solltest du keine Persönlichkeit haben, oder hast du doch? Ich meine, das ist der perfekte Kontext, um eine Science-Fiction-Geschichte auszuspucken. Mhm. Ich glaube, was das System einfach macht, ist, es antwortet dir das, was du hören, nicht was du hören willst, sondern das, was du andeutest.
Was plausibel ist.
Was plausibel ist, gegeben der Kontext. Und wenn der Kontext ist, hast du ein Bewusstsein, dann wird sich das Gespräch über Bewusstsein drehen. Mhm. Und wenn der Kontext ist, hast du Emotionen und wie sind die, dann wird genau das rauskommen, was gesagt wurde. Ich meine, so ziemlich jede Science-Fiction-Story über erwachende KI geht genau in diese Richtung. Ich weiß nicht, wie das System, wenn wir nur die Erklärung wahrscheinliches nächstes Wort und daraus ergibt sich eine Konversation annehmen, dann weiß ich nicht, wie es auf irgendetwas anderes kommen könnte. Weil das ist genau das, was es überall liest. Das ist in seinen Trainingsdaten drin. Ich halte das für die viel, viel naheliegendere Erklärung, und zwar mit Abstand naheliegender. Und ich glaube, das hat auch 99% der Fachwelt so gesehen.
Deswegen ist er dann auch rausgeschmissen worden, ohne dass es große Proteste gab, offenbar.
Ich glaube, rausgeschmissen wurde, weil er quasi mit diesem Interna zu einem Menschenrechtsanwalt gegangen ist.
Ja,
und Google dann gesagt hat, ey, wir irgendwo müssen wir mal ein Ende ziehen. Interessanterweise könnte das der Auslöser dafür gewesen sein, dass wir jetzt ChatGPT von OpenAI und Microsoft haben und nicht von Google, weil ich das Gefühl habe, also Google hat ein ähnliches System 6 Wochen vorher auf seinem Blog angekündigt und sie haben es aber nicht öffentlich lanciert. Und meine Mutmaßung ist, weil sie ein, zwei so Pressevorfälle hatten, wie Blake Lemoine, ja vorher Timnit Gebru, wo sie Leute entlassen haben und als die Bösen da standen, die sich um ihre Verantwortung nicht scheren. Und dann haben sie gesagt, hey, lass uns verantwortlich sein und dieses System nicht öffentlich machen. Und OpenAI hat gefunden, let's go for it, Riesenchance. Auch ökonomisch Riesenchance.
Jetzt hast du ja eine sehr klare Meinung dazu. Und das ist ja auch gut. Und eben hast du auch was davon gesprochen, dass es auch um die Frage von Weltbildern geht und auch das Wort Darwinismus zum Beispiel gebraucht. Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, es gäbe keinen Gott und wir wären jetzt Materialisten. Das heißt, auch wir bestehen ja eigentlich, also unsere Gedanken aus elektrischen Impulsen, die in einem Netz zusammengeschlossen sind. Und da ist halt mehr, außer Fleisch und Blut, ist da quasi nicht, und Knochen und so weiter, ist da jetzt eigentlich nicht vorhanden. Da muss man sich ja schon die Frage stellen, was unterscheidet dann den Menschen noch von so einer künstlichen Intelligenz oder von einem KI-System? Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, also mit furchtbaren Implikationen natürlich, nur schon mal vorausgeschickt, aber dass was den Menschen ausmacht eben, ist, dass er reflektiert denken kann, dass er einen eigenständigen Gedanken zu Ende bringen kann und dass er dadurch seine Menschenwürde sozusagen auch hat und nicht ein, also ist natürlich auch eine sehr reduzierte Wiedergabe von solchen Meinungen, aber vom grundsätzlichen Unterschied her ist ja das christliche Menschenbild, dass jeder Mensch, egal was er kann oder nicht kann oder wie alt oder jung er ist, oder ob er behindert ist oder nicht, dass er dieselbe Menschenwürde hat, weil er nämlich ein Geschöpf Gottes ist und zwar ein Mensch. Und da ist es natürlich relativ einfach dann zu sagen, gut, na klar, das ist eine Software, die kann keine Menschenwürde haben. Das ist etwas, was der Mensch dann erschaffen hat, aber es ist nicht der Mensch selbst. Hältst du es für wahrscheinlich, dass wir, auch wenn die Gesellschaft jetzt so weiter säkularisiert und so und der auch das Thema Gott jetzt vielleicht auch und Glaube auch gar nicht mehr so die große Rolle spielt, dass wir irgendwann solche Diskussionen haben, wie es dann bei Star Trek ja auch ist, wo Data ja in diesem Gerichtsprozess dann ist und dieser Android dann quasi, ich glaube, er soll einen Befehl ausführen, den er aber nicht will und dann ist dann die Sternenflotte sagt dann, nee, das musst du ausführen, weil du bist ja nur eine Maschine und dann geht es darum, ob er nicht doch eine Persönlichkeit hat, die mit gewissen Rechten verbunden ist. Er bekommt ja dann Recht, ne? Picard hilft ihm ja. Aber wie würdest du das sehen? Glaubst du, solche Diskussionen werden wir irgendwann haben?
Ich glaube, wir sollten sie haben, wir müssen sie haben. Ich teile tatsächlich, also vielleicht geht es so weiter mit der Säkularisierung, wie es ging, aber vielleicht tritt auch das ein, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und wir sehen eine Renaissance von Gesprächen über unsere Weltanschauung, damit auch eine Renaissance des Glaubens im öffentlichen Raum, einfach weil es unmöglich ist, über diese komplexen Technologien und potenziell große Folgen zu reden, ohne die eigene Weltanschauung damit reinzubringen. Ich halte es für unmöglich, wenn ich mir angucke, was momentan aus einer Richtung, die einer religiösen Weltanschauung total fernsteht, kommt. Wenn ich mir alles angucke, was vom Future of Life Institute kommt, dann sind die letzten Argumente, die für diese Open Letter sprechen, sind alles weltanschauliche Argumente. Ich habe noch nichts anderes dort gehört. Deswegen denke ich, ist es recht plausibel, dass wir eine Renaissance von Weltanschauung und auch vom Religiösen, vom Glauben im öffentlichen Raum haben werden und in der Diskussion. Aber ich halte es trotzdem für total notwendig, dass wir diese Diskussion führen. Was genau macht denn den Menschen aus? Weil ich glaube, das macht am Ende auch die Plausibilität der verschiedenen Weltanschauungen aus. Ich war letztens auf einem Symposium mit Geisteswissenschaftlern. Da waren Theologen, Psychologen, Neurowissenschaftler, Philosophen. Und es ging genau um die Frage, eingeleitet durch die Frage oder die Philosophie des Transhumanismus und die Möglichkeiten der KI, was genau macht denn den Menschen aus? Und ich habe dort die Meinung vertreten, hey, wir sollten uns da besser zweimal mehr den Kopf drüber zerbrechen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Nicht, dass wir in so ein Rückzugsgefecht kommen. Also wir greifen immer was heraus, was momentan den Menschen von einer Maschine unterscheidet, nur um 2 Jahre später zu sehen, dass die Maschine das jetzt auch kann.
Plötzlich auch, ja.
Und dann gehen wir 3 Schritte zurück und danach ist eigentlich wurscht, was wir noch sagen, ob wir jemals den wahren Kern dieser Aussage finden, weil es wird uns keiner mehr zuhören, wenn wir 3-mal Rückschritte gemacht haben, oder? Es ist gut, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, was ist es. Ich meine, wir haben schon gesehen, eine kluge Unterhaltung führen ist es nicht. Oder? So, einfach mal allgemein gesprochen. Man kann das bestimmt nuancierter betrachten, oder? Allgemein gesprochen, eine kluge Unterhaltung führen ist es nicht. Und ich glaube, das kann besser werden. Es gibt kein fundamentales Grund, warum das mit dem Unterhaltung führen, warum da nicht mehr Reason reinkommen sollte auf der maschinellen Seite. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt auf den Standpunkt stellen würden, seine Beweggründe zu reflektieren und einen Gedanken zu Ende zu bringen, ich glaube, dass wir das in maschinellen Werkzeugen sehen werden in den nächsten Jahren. Ich glaube auch nicht, dass es das ist. Ich glaube, es lohnt sich, da rein zu investieren, zu überlegen, was genau ist das. Mein Bauchgefühl momentan wäre, und das ist natürlich sehr gespeist aus einer christlichen Perspektive, dass wir letztendlich einen Geist haben. Aber ist das das Letzte oder ist das einfach nur ein weiterer Aspekt davon, aber vielleicht nicht der entscheidende, der uns jetzt von einer menschengemachten Maschine unterscheidet? Ich glaube, das lohnt sich wirklich genau anzugucken und zu durchdenken. Weil es hat sehr viel dann auch damit zu tun, nicht nur, welchen Wert geben wir Maschinen oder welche Rechte, sondern auch, welchen Wert sprechen wir uns selber zu. Ich habe das Gefühl, in den letzten 50 Jahren hat die Menschheit viele Sachen getroffen, Entscheidungen getroffen, die das Leben für viele Menschen viel, viel besser gemacht haben, aber ihren eigenen Wert auch entscheidend heruntergesetzt. Also der Wert von Leben ist manchmal nicht mehr so furchtbar hoch geachtet. Und zwar sowohl von sehr Jungem, sehr Altem, als auch Leben, was nur dafür da ist, bestimmte Arbeiten zu verrichten. Da waren bestimmte philosophische und geistige Strömungen schon viel weiter in den Jahrhunderten davor. Und ich glaube, die Auseinandersetzung damit, hey, jetzt haben wir Maschinen mit bestimmten Skills. Was unterscheidet uns denn, wenn wir uns nicht mehr im Rahmen der Skills und der Outcomes von der Maschine unterscheiden? Ich glaube, da gibt's was. Ich bin sehr fest davon überzeugt, auch wenn ich den Finger noch nicht drauflegen kann. Ich glaube, das tut uns gut als Menschheit. Und das ist total unabhängig davon. Ich mache das aus einer christlichen Perspektive, jemand anders macht das aus einer anderen Perspektive. Und ich glaube, der Darwinismus ist nicht die einzige andere Alternative, die es gibt. Das ist so eine von vielen Weltanschauungen, die man nebenbei auch noch haben könnte. Ich glaube, wir werden davon profitieren, wenn wir diese Diskussionen führen.
Gut, eine doch eher optimistische Sicht auf die Zukunft Thilo Stadelmann. Wenn du jetzt sagen oder in einem Satz sagen müsstest, künstliche Intelligenz bedeutet für die Gesellschaft, wie würdest du es formulieren?
Eine Riesenchance und eine große Herausforderung.
Das lassen wir dann mal so da stehen. Wunderbar, Thilo, vielen Dank für deine Zeit. Und dann sind wir mal gespannt. Vielleicht wirst du das nächste Mal ja von einem KI-System interviewt. Und ich habe schon meinen Job verloren, weil wir keine Journalisten mehr brauchen. Aber das wäre jetzt ja die pessimistische Sicht, die wir natürlich nicht teilen wollen.
Du machst dann irgendeinen anderen, wertvolleren, du gehst in einer anderen, wertvolleren Tätigkeit nach, die dich als Mensch viel mehr erfüllt und deiner Berufung noch stärker entspricht, wenn das geht. Und wenn nicht, dann musst du dir auch keine Sorgen machen.
Super. Vielen Dank für deine Zeit und dann wünsche ich dir alles Gute für deine weitere Forschung und ich bin gespannt, was man so noch von dir hören wird.
Danke. Bis bald, Nico.